Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Als Imkerstochter weiß ich natürlich, der Ausdruck Drohne für unbemannte Flugobjekte ist ziemlich beknackt. Eine Drohne, also eine männliche Biene, hat nur genau einen einzigen Zweck. Sie ist, wenn ihr so wollt, ein Einwegprodukt, Ex und Hop. Die Drohnen, die ihr und andere Hobbypiloten vielleicht im Park steigen lasst, die sind selbst in ihren billigen Ausführungen so teuer, dass ich mal tippe, die Besitzer wollen sie heil zur Erde zurückbringen. Und bei den segelflugzeuggroßen militärischen Drohnen mit so martialischen Namen wie Reaper, also Sensenmann, oder Predator, Raubtier, da stimmt das auch. Mehrere Millionen Dollar kostet so ein Gerät. Aber sei es drum, im Sprachgebrauch hat sich das blödsinnigerweise so eingebürgert. Wir sagen Drohne zu solchen Flugsystemen und das konnten wir auch im digitalen Salon am 28. September 2016 nicht ändern.
Millionen von Drohnen. Der perfekte Blick, the perfect gaze, irgendwie auf etwas drauf zu gucken von oben.
Als ich über dieses Thema Multikopter oder Drohnen in der Presse gestolpert bin vor anderthalb, zwei Jahren, hat mich das wirklich angesprungen, weil da hat man gleich so viele Ideen, was man damit alles machen kann.
Ich kann also jemanden viel genauer töten, also ich kann viel genauer gucken, ob ich den ich töten will, auch wirklich der ist und wann ich den am besten treffe.
Privatsphäre ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, die ganz nett war.
Das hat auch nichts mit der Diskussion zu tun, welche Persönlichkeitsrechte ich habe.
Dann ist das eine unglaubliche Datenmacht, die ich habe. Ich habe die totale Kontrolle über Warenströme.
Wie eben gehört, da hat man gleich so viele Ideen, was man nämlich mit so einer Drohne machen kann, machen könnte, mit dem Zugriff, mit dem Blick von oben. Ich kann Leben auslöschen oder Leben retten, je nachdem, was ich an diese Drohne dranhänge, eine Blutkonserve oder eine Bombe. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es aktuell noch Dutzende von anderen Ideen und Geschäftsmodellen, in denen die Drohne eine Rolle spielt. Was wie genutzt wird, sich nutzen ließe und wie das alles gesetzeskonform, auch ethisch reguliert werden kann, das war Thema in unserem digitalen Salon mit dem schönen Namen Game of Drones. Der digitale Salon, das ist die Diskussionsveranstaltung, die das Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, kurz HIIG, gemeinsam mit D-Radio Wissen einmal im Monat auf die Beine stellt. So auch am 28. September 2016. Unsere Gäste hatten sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven aufs Thema Drohne. Keschrau Beros ist Autor und Künstler. Auf seiner Homepage stellt er sich so vor. Geboren in Afghanistan, sozialisiert around the world, fortlebend in Deutschland. Ich bin Autor. Als solcher schreibe ich Texte und mache Kunst. Ich habe studiert und bin auch politisch sehr interessiert. Ich grüße meine Eltern. Keschrau hat in Erfurt, Berlin und New York Kommunikations- und Literaturwissenschaft studiert. Im Netz findet ihr seine Arbeit When Kennedy Died. Darin stellt er Push News, also Meldungen über Menschen, die im Jemen, in Somalia, in Pakistan bei Drohnenangriffen gestorben sind, neben die Aufnahmen von den Orten, an denen er gerade war, als ihn diese Nachricht erreicht hat. Das kann eine verregnete Bushaltestelle sein, es kann die U-Bahn sein oder aber sein Bett. Lelia Miklosch ist Diplomgeografin. Sie hat Copter Cloud gegründet. Dieses Unternehmen berät Firmen, die sich eine Drohne anschaffen oder aber ausleihen wollen, sei es um die Landschaft zu vermessen, durch die eine Straße gebaut werden soll oder was dergleichen mehr ist. Auf ihrer Homepage gibt es einen knackigen Imagefilm aus gottgleicher Draufsicht gedreht. Wir sehen, wie drei gigantisch hohe Containerbrücken über die Elbe in den Hamburger Hafen geliefert werden. Außerdem engagiert sich Lelia im Bundesverband für unbemannte Systeme, BUFOS abgekürzt, und macht sich dort einen Kopf, was im Umgang mit Drohnen wie zu regulieren sei. Marcel Dicko beschäftigt sich mit der kriegerischen Variante dieser Fluggeräte. Er ist Doktor der Physik und arbeitet als Politikwissenschaftler in den Diensten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist in unser aller Auftrag damit beschäftigt, die Bedeutung dieser Technologie zu erfassen und die Politik entsprechend zu beraten. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik leitet er die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Da geht es nicht nur um Drohnen, sondern um digitale Kriegstechnologien allgemein, um Überwachung und Robotik. Er selbst nutzt manchmal ein Unmanned Aerial Vehicle, um damit Landschaftsaufnahmen zu machen. Also habe ich ihn als erstes gefragt, ob er das aus beruflichem Interesse tut, um die Technik zu checken, oder aus Leidenschaft.
Das ist eigentlich mein Hobby. Also das Hobby ist eigentlich Filmen und die Drohne sozusagen ist nur das Vehikel dafür. Das eröffnet eben die dritte Dimension beim Filmen, die ja sonst eben nicht da ist. Aber es ist natürlich auch ein bisschen berufliches Interesse und auch ein bisschen Thrill. Also mir zittern jedes Mal die Knie, wenn ich mit dem Ding, mit der Fernbedienung in der Hand irgendwo die Drohne am Himmel stehe und denke jedes Mal, hoffentlich kommt sie innerhalb der 20 Minuten Flugzeit auch wirklich wieder und sicher. Aber es ist eben eigentlich ein Hobby.
Damit hast du ja auch schon eine eingebaute Restriktion angesprochen. Die meisten Dinger können 20 Minuten in der Luft bleiben, dann ist der Saft alle. Ist dir schon mal passiert, dass die unfreiwillig dir für die Füße gefallen ist?
Ja, ich habe einen Absturz produziert, eine Mauer geküsst und durfte danach dann die Kameraaufhängung austauschen. Und dann hatte ich einmal eine witzige Situation, da war der Akku alle, sie kam automatisch zurück. Und ich stand aber dummerweise...
Wie kommt die dann runter, wie ein Stein oder noch manövrierfähig?
Nee, die kommt halbwegs manövrierfähig zu einem zurück, in der Hoffnung, dass zwischen einem und der Drohne nichts weiter dazwischen ist. Und dann steht sie in der Luft, ungefähr über einem, also ungefähr da, wo man sie gestartet hat und kommt dann runter. Und ich habe sie gestartet, mache ich dann auch nie wieder, an einem Flussufer. Also neben mir die Mauer, dahinter der Fluss und ich dachte, ich hoffe, sie hat ihre Position zu Anfang gut abgespeichert, weil wenn sie 2 Meter sich irrt nach rechts, dann landet sie im Fluss und nicht bei mir. Ich stand dann auf dieser Mauer und habe die Drohne versucht zu kriegen und ich habe sie bekommen. Aber das sind die Momente, wo man wirklich lernt, was man besser lassen sollte mit einem solchen Fluggerät.
Das spricht der Privatmensch und offenbar Liebhaber, aber jetzt erforschst du ja beruflich was ganz anderes. Und wir alle, da kommen wir, Cashrow, bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, haben uns ja mehr oder minder an die Meldungen gewöhnt. US-Drohnen gesteuert aus dem Pentagon oder vom CIA töten Taliban, Al-Qaida, IS-Leute. Ist da tatsächlich noch ein Regulierungsbedarf? Die Technologie ist da, sie wird genutzt und wir alle gehen damit um. Wir lesen diese Nachrichten.
Allein aus völkerrechtlicher Sicht ist da ein Regulierungsbedarf, denn wir machen ja mit diesen Geräten, also wir ist gut, die Nachrichtendienste, Militärs dieser Welt machen mit diesen Geräten militärische Aufgaben, die, naja, sagen wir mal, in einem Graubereich des Völkerrechts, insbesondere des humanitären Völkerrechts sind. Es gibt also unterschiedliche Regulierungsanforderungen bei der Technologie. Das eine ist natürlich, was machen wir damit im Luftraum? Wo fliegen wir das? In welchem Verhältnis steht das zum zivilen Luftverkehr? Das ist wahrscheinlich noch das Einfachste. Also das ist wenigstens politisch nicht so umstritten. Die technische Frage dahinter ist sicherlich nicht ganz so trivial, aber das kann man wahrscheinlich noch lösen. Da werden wir noch drauf kommen, denn das betrifft ja die zivilen Fluggeräte genauso wie die militärischen. Aber die viel politischere und natürlich auch spannendere Frage ist das, was man damit tut, legal im Sinne des humanitären Völkerrechts? Also wenn man gezielte Tötungen in einem bewaffneten oder nicht bewaffneten, internationalen oder nicht internationalen Konflikt durchführt, ist das eigentlich in Ordnung? Also darf man das nach dem internationalen Völkerrecht tun? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und dann kommt natürlich noch die eigentlich sogar noch spannendere Frage, ist das eigentlich effektiv? Also sozusagen, bringt das was? Also wenn sich die Amerikaner in ihren Antiterrorkampf gegen Al-Qaida, gegen den IS auf Drohnen verlassen, hat das überhaupt politisch einen Sinn? Also da sterben natürlich Terroristen und leider auch viele Unschuldige. Aber bekämpft das Problem des Terrorismus überhaupt? Die Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren sammeln konnten, gerade im Kampf gegen Al-Qaida und IS, sind eigentlich nicht besonders optimistisch stimmend.
Also, okay, wenn das, wie du sagst, die spannendere Frage ist, wie lautet denn die Antwort darauf?
Wir bekämpfen damit ein Phänomen, das sich Terrorismus nennt und das Phänomen ist ein politisches. Es gibt einen Teil sozusagen einer militärischen...
Da sagt ein Militär dir wahrscheinlich immer, ja, da muss man auch gesellschaftlich-politisch baggern, aber uns gibt es ja auch noch. Wir sind das Militär, wir arbeiten militärisch. Ja, und dann würde man vielleicht den Vergleich ziehen zu selbstfahrenden Autos. Wir alle gewöhnen uns an den Gedanken, dass wir demnächst in den nächsten Jahren mit solchen Dingern rumtuckern, weil die Computer einfach zuverlässiger sind. Dann würde ich dir wahrscheinlich auch sagen, dann sind Computer sicherlich auch die besseren Piloten und Schützen.
Okay, 2 Sachen dazu. Das erste ist, es gibt bestimmte Dinge, die in meinen Augen tatsächlich dem Menschen vorbehalten bleiben sollten. Und die Entscheidung über Leben und Tod sollte auf jeden Fall einem Menschen vorbehalten sein und nicht an einen Computer delegiert werden. Also sozusagen autonome Drohnen, autonome militärische Roboter sind dann ein Problem, wenn sie bewaffnet sind. Es gibt auch noch ein paar andere Probleme, aber vor allen Dingen dann, wenn diese Maschinen über Leben und Tod entscheiden. Das ist das eine. Das andere ist, in Deutschland gibt es einen ganz klaren Ansatz, Terrorismus nicht militärisch zu bekämpfen, sondern mit polizeilichen Mitteln. Und ich glaube, wir fahren ziemlich gut damit, weil es ist ein strafrechtliches und es ist ein politisches Problem. Und bisher ist meine Erkenntnis, aus dem Ergebnis meiner Forschung, zeigt sich, dass sozusagen der militärische Teil des Antiterrorkampfs nicht besonders erfolgreich war. Die Hydra wächst einfach nach und die Drohne ist zwar nur Mittel zum Zweck, aber sie hat natürlich eine Symbolwirkung. Und diese Symbolwirkung ist, ich bin allgegenwärtig von oben, ich kann dich zu jedem Zeitpunkt töten und sozusagen das macht in einem Konflikt natürlich eine besondere Brisanz aus. Und das ist das, was wir in Afghanistan, in Pakistan, im Jemen eben sehen. Da herrscht ein Klima der Angst und ich glaube, das ist nicht etwas, was wir mit unserer Außenpolitik verfolgen sollten.
Und das ist ja genau ein Zusammenhang, zu dem du auch gearbeitet hast, mit When Kennedy Died. Ich habe es ja vorhin beschrieben, wie es funktioniert. Einerseits die Nachrichten. Mhm. Ich habe mir mal die notiert vom 9. September 2015. US Drone Strike killed 4 people in a car, in Klammern Jemen. Und danach das Bild von einer verregneten Berliner Bushaltestelle, an der du wahrscheinlich gerade warst, als die Nachricht aufs Handy gekommen ist. Die Arbeit heißt When Kennedy Died. Was ist jetzt der Zusammenhang zwischen Kennedy, der Bushaltestelle und der Nachricht?
Die etwas unförmigere Version dieses Titels ist Everybody Knows Where They Were When They Heard That Kennedy Died. Die Idee kam tatsächlich in den USA selbst. Da war nämlich gerade Jubiläum von Kennedys Tod. Also Jubiläum, sagt man das? Oder
Gedenktag,
Trauertag von Kennedys Tod. Und man hat in den Medien beobachten können, dass jeder wusste, wo sie waren, als sie von Kennedys Tod gehört haben. Da war so, ja, meine Mutter hat mich gerade angerufen, heulend am Telefon, Kennedy ist gestorben. Ich saß irgendwie, ich habe es irgendwie vom Radio gehört, bei der Arbeit irgendwie, da hat jemand irgendwie das Radio lauter gestellt und wir saßen drumherum. Alle wussten, wo sie waren. Es hat irgendwie so dieses kollektives Nationalgedächtnis irgendwie entstanden darüber, wo sie waren, als sie gehört haben, dass Kennedy gestorben ist. Und mich hat das irgendwie interessiert und habe dann eines Abends, das war das allererste Bild, da war ich in Chicago in der Metro und dann hab ich diese Nachricht bekommen. Und zwar mit so einer App, die ich da tatsächlich runtergeladen habe, die heißt Metadata Plus. Das ist von einem amerikanischen Künstler wiederum, Datenkünstler, Josh Bagley heißt der, der für den Intercept auch arbeitet inzwischen. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, eine Datenbank anzuvisieren, die von einem Büro für Investigativen Journalismus in London betrieben wird. Das nennt sich auch so, Bureau of Investigative Journalism. Und was die machen, ist tatsächlich vor Ort Daten darüber eben zu sammeln, wo diese Drohnen abstürzen, welche Leute sterben, wie viele sind tatsächlich High-Target-Kills, welche sind tatsächlich zivile Tote. Dann wird quasi eingeschätzt, wird vor Ort interviewt und gefragt und dann hat man da irgendwie so einen Wert. Das heißt, es ist auch irgendwie so ein bisschen asymmetrisch, so wie das ankommt bei mir, weil dann steht dann, eine Drohne hat in Jemen 10 Leute getötet, wahrscheinlich ist das vor 2 Monaten passiert oder vor einem Monat, aber ich bekomme sie jetzt, weil jetzt die Daten, dieses entsprechende Daten irgendwie verifiziert worden sind. Und ich wollte für mich, weil ich mir auch gedacht habe, ich muss für mich irgendwie so einen Erinnerungsraum auch schaffen dafür, weil ich habe immer dieses tatsächlich diesen performativen Akt auf dem Handy. Also man macht das ja immer, man bekommt so eine Nachricht und ich wische sie buchstäblich zur Seite. Also ich bekomme da diese Nachricht, 10 Leute gestorben und ich wische sie zur Seite, weil bei Twitter gab es einen Retweet oder so, keine Ahnung. Und dann gucke ich mir das an oder irgendetwas passiert, irgendwas anderes, was mich mehr interessiert. Und ich wollte damit irgendwie umgehen und dann dachte ich, was macht so ein Erinnerungskünstler eigentlich? Und ein Erinnerungskünstler, wenn du einem Erinnerungskünstler die Aufgabe gibst, 200 Objekte sich zu merken, was er oder sie dann macht, ist zu sagen, okay, ich erzähle mir eine Geschichte in einem Raum, den ich mir virtuell ausdenke. Also ich laufe an einer Gitarre vorbei, ein Frosch hält diese Gitarre, der Frosch hat auf dem Kopf einen Hut oder so. Dann hat man Gitarre-Frosch-Hut, 3 Sachen. Und dann macht man das so weit, bis man so eine Geschichte erzählt. Und ich wollte das für mich auch machen, aber dann mit diesen Räumen, in denen ich mich sowieso schon bewege.
Aber ich habe mich gefragt, was ist der Vergleichswert zu dem Attentat auf Kennedy? Denn das mächtigster Mann der Welt, Projektionsfläche von Riesenhoffnungen zu der Zeit, in welchem Verhältnis steht der zu den Toten, die ja im Grunde als Nummern auftauchen, 4 Tote, 5 Tote, 10 Tote, die noch nicht mal einen Namen haben.
Ja, also das erste Verhältnis ist natürlich, ein Toter ist ein Toter. Also wie wichtig der ist, ist mir erstmal egal. Zweitens gibt es natürlich keine Deckungsgleichheit, also in so einem künstlerischen Zusammenhang. Ich mache sowas nicht, weil ich denke, ich habe eine empirische Wahrheit gefunden und möchte das jetzt abdecken. Ich mache das, weil irgendwie diese Kennedy-Sache hat irgendwie etwas in mir getriggert, irgendwas ausgelöst. Und dieser Auslöser hat tatsächlich für mich so einen Schaffensprozess gehabt, den ich jetzt seit 2 Jahren irgendwie habe. Also ich habe jetzt irgendwie über 100 dieser Collagen irgendwie gebaut, weil eben diese Nachricht ich seit 2 Jahren auch verfolge und das immer weitergemacht habe. Das heißt, für mich war es irgendwie so ein Auslöser und das ist für mich schon oft genug, um zu sagen, okay, da ist etwas, was mich so interessiert und was mich so dahin geführt hat, dass das anscheinend so eine Bedeutung hat, auch für mich.
Arbeitest du da noch dran oder ist das irgendwann abgeschlossen?
Ich arbeite noch dran, ja. Ich habe es einmal unterbrochen, als nämlich der Apple App Store diese App aus dem Store genommen hat, wegen Content, ich sage das jetzt mal so blöd Englisch, sorry, das hört sich mal affig an, wegen Content, was irgendwie angreifbar ist. Also das sind irgendwie so komische Inhalte, irgendwie Inhalte, die irgendwie anstößig sein können. Mhm. Und dann hatte ich das mal, der Zeit mal erzählt und gesagt, das wäre so, als würde man ihre App aus dem Store nehmen, weil sie über Krieg berichten. So. Das ist völlig absurd und völlig affig.
Und wurde dann wieder reingenommen?
Nee, oder? Gar nicht. Aber ich habe dann einen anderen Weg gefunden, um mit diesen Nachrichten trotzdem aufs Handy zu
holen. Hat sich dein Umgang mit den Nachrichten irgendwie verändert, das Empfinden, das du hast, wenn so eine Nachricht kommt? Also arbeitet das in dir weiter?
Ja, klar. Ich gucke mir das dann schon an. Ich habe das ja auch dann weitergemacht in anderen Arbeiten. Das war ja quasi auch wieder so eine Auslöserarbeit. Aber ich habe natürlich dann gedacht, wie gehe ich jetzt mit diesen Daten dann um? Und dann gibt es dann weitere Schritte und weitere Sachen, die man dann noch macht. Aber ja, für mich hat das tatsächlich so einen Auslöser gehabt. Und ich merke es auch selber, dass ich bestimmte Orte, die irgendwie mehrfach vorkommen bei diesen Angriffen, wo ich gewesen bin, ich da sofort einen Assoziierungszusammenhang habe. Da ist irgendetwas, das ist irgendeine Konnotation, die irgendwie da mitschwingt in diesen Räumen, wo man sich befindet. Und natürlich, ob das jetzt irgendwie so wahnsinnig bedeutungsvoll ist, aber irgendwie, weiß ich nicht. Aber für mich persönlich hat das irgendwie, meine Räume hat das irgendwie tatsächlich belastet, im besten Sinne so.
Krasser Cut. Und wir schwenken auf dich, Lelia. Du bist Geografin. Ja, wie bist du als solche auf die Drohne gekommen?
Aus der Geografie gibt es ja die Luftbildauswertung von jeher. Das ist ja alles nicht neu erfunden. Fernerkundung, Luftbildauswertung, das sind alles Methodiken und Techniken, die auch zu meinen Studienzeiten schon verwendet wurden. Und das war für mich eigentlich der Aufhänger. Für mich ist der Aufhänger nicht die Drohne. Die Drohne ist ein Vehikel, das ist eine Technologie, mit der ich viele, viele Möglichkeiten habe, die es damals gar nicht gab. Da waren das ausgesprochen aufwendige Verfahren mit Befliegungen und Parallelaufnahmen, alles schwarz-weiß, nichts digital, auch mit hoher Aussagekraft, aber gar nicht zu vergleichen mit den heutigen Möglichkeiten. Und wenn man sich so mit dem fachlichen Hintergrund, ich habe dann im Stadtplanungs-, im Verkehrsplanungsbereich gearbeitet, habe in der IT viel gemacht, im Marketing viel gemacht, das waren ganz, ganz viele Themen, als ich über dieses Thema Multikopter dann oder Drohnen in der Presse gestolpert bin vor 1,5, 2 Jahren, hat mich das wirklich angesprungen, weil da hat man gleich so viele Ideen, was man damit alles machen kann. Und das sind eben genau die Themen, um die ich mich auch kümmere, wo es eben um die Anwendungsszenarien dieser Technologie geht im Zusammenhang mit Standardprozessen in einzelnen Branchen. Und da reicht das Spektrum von Vermessungen aus der Luft bis hin zu Inspektionsflügen, immer in Zusammenhängen, wo die Fläche, das Gebäude, was auch immer ich betrachten möchte, eine Größenordnung hat, wo ich einfach schlecht rankomme und wo ich ansonsten wenig Alternativen habe. Und da ist es auch nur ein Vehikel, eine Sensorik zu transportieren. Das ist in der Regel eine optische Kamera, das kann auch eine Wärmebildkamera sein, das kann auch ein Gassensor sein, das ist austauschbar. Voraussetzung ist natürlich, dass der Sensor nicht zu groß ist, nicht? Und nicht zu schwer ist, dass ich ihn vernünftig transportieren kann. Und das ist so mein fachlicher Hintergrund und ich bin also weder Modellflieger, noch komme ich irgendwie aus dem militärischen Bereich, ich komme aus einer ganz anderen Ecke und sehe da eben sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten.
Ich glaube, das geht derzeit sehr vielen Leuten so. Und bei dir, ich finde es immer scheiße, wenn die Frauen gefragt werden, wieso beschäftigst du dich denn als Frau damit? Weil du dich ja wahrscheinlich nicht als Frau damit beschäftigst, sondern als Unternehmerin. Ja. Aber trotzdem muss ich die blöde Frage stellen. Ich habe jetzt so viel drüber gelesen und ich stoße nur auf Männer, die sich damit beschäftigen. Also in militärischer Hinsicht, in künstlerischer Hinsicht. Die Drone Masters sitzen hier, die Idee hatte ein Mann, diesen Club zu gründen. Ich habe mir eure Homepage angeguckt von den Veranstaltungen. Ich sehe da nur Männer sitzen. Ich gucke mir die Rednerlisten an, bis zurück ins Pleistozän. Da reden nur Männer in diesem Zusammenhang. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es da keine Frauen? Also wenn du sagst, du liest Zeitung und denkst, Bingo, das ist es, da muss ich rein. Wieso ich denkt sich das genau. sonst niemand?
Also weibliche Geschlecht. Es ist dass die Frauenquote extrem niedrig ist in diesem Bereich. Also ich habe eigentlich immer bei so im Marketing, klar, da sind viele Frauen, aber habe auch so im Verkehrsplanungsbereich, in der IT, ich habe immer mit sehr technischen Themen gearbeitet, da ist die Frauenquote nie besonders hoch. Aber jetzt hier in dieser Branche ist sie besonders niedrig. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach dem Entwicklungsstadium geschuldet. Das wird kommen. Also warum sollten sich Frauen nicht damit beschäftigen? Spricht überhaupt nichts dagegen. Und ich denke, das wird nicht lange dauern und dann wird die Frauenquote da auch hochgehen, würde mich freuen. Aber ich glaube nicht, dass es da einen konkreten Grund gibt. Es gibt halt so in diesen sehr technischen Themen sind meistens, das fängt bei den Studiengängen an, da ist die Frauenquote niedriger als in anderen Studiengängen.
Gut, du hast Geografie so. Studiert.
Geografie studieren ganz viele Frauen, also das ist überhaupt kein männerlastiges Studium. Also insofern.
Du hast ja gerade gesagt, ihr macht Vermessungen, ne? Und ich habe ja auch dieses Beispiel erwähnt, diesen Imagefilm jetzt für den Hamburger Hafen. Stellen wir uns mal vor, ich hätte das wahnsinnige Glück direkt an der Elbe eine wunderschöne Hacienda zu haben und ich liege da nackend oder angezogen, ist mir egal, im Garten auf der Sonnenliege. Wie sind denn da die Regularien? Wonach richtet ihr euch da?
Das Thema ist natürlich kein Drohnenthema. Da geht es um Persönlichkeitsrechte, um Datenschutz. Das sind allgemeine Rechte, die immer zu berücksichtigen sind. Ob ich vom Boden aus filme oder ob ich aus der Luft filme, ist kein großer Unterschied. Es gibt einige Bereiche, zum Beispiel das Thema Panoramafreiheit. Es ist eine Vereinbarung, dass wenn ich im öffentlichen Raum fotografiere und filme und da sind Häuser mit auf meinen Aufnahmen drauf, an denen ein Architekt noch die Urheberrechte hat, dann kann er die nicht geltend machen, wenn ich dieses Foto aus dem öffentlichen Raum ohne irgendwelche Hilfsmittel gemacht habe. Mhm. Schon wenn ich mich auf eine Leiter stelle und das gleiche Gebäude fotografiere, dann gilt diese Panoramafreiheit nicht mehr. Das gilt natürlich auch für Drohnenaufnahmen. Das sind alles ganz allgemeine Rechtsprechungen, die muss ich immer berücksichtigen. Das hat mit
Aber
der Drohne nichts zu tun.
Was ist jetzt konkret mit dem Mensch unten im Garten?
Den Mensch unten im Garten, den darf ich natürlich weder aufnehmen, wenn er das nicht möchte, noch darf ich diese Aufnahmen veröffentlichen, wenn er das nicht möchte. Das ist genauso, wenn ich mich auf die Leiter stelle und über die Hecke fotografiere, ist es genau das Gleiche. Das ist kein Drohnenthema. Ich glaube, das ist aber auch eine Problematik, die wirklich so im privaten Anwendungsbereich greift, wo dann vielleicht die Verlockung doch ein bisschen größer ist, wenn das so unkompliziert ist, mal eben zu den Nachbarn rüber zu fliegen, da irgendwie sich so ein bisschen umzutun. Das ist jetzt im gewerblichen Umfeld überhaupt kein Thema. Also wer Filme dreht, wer Imagefilme dreht, der kennt diese ganzen Regularien, der weiß, wenn ich da jemanden so abbilde, dass er erkennbar ist, dann brauche ich seine Einverständniserklärung und die hole ich mir vorher. Also ansonsten kann ich das Film Material nicht veröffentlichen. Insofern bin ich da noch überhaupt nicht über so eine Problematik gestolpert. Geht dann eigentlich eher vielleicht nochmal um das Thema Panoramafreiheit. Wann gilt das? Da geht es dann auch immer mal drum, ist das Gebäude Zentrum des Motives oder ist es nur so mit drauf? Dann ist die Rechtsprechung auch wieder eine andere. Aber ich bin auch kein Jurist. Bloß Fakt ist, das ist alles auch kein Thema der Technologie Drohne, sondern das sind ganz allgemeine Themen, die immer zu berücksichtigen sind und die natürlich auch zu berücksichtigen sind, wenn ich Luftaufnahmen erstelle.
Jetzt hat ja diese Art von Draufsicht und gottgleicher Perspektive gerade echt Konjunktur. Also du kannst nicht das Fernsehen anmachen. Bei jedem läppischen Fernsehfilm wird die Szenerie erstmal von oben irgendwie einsortiert. Imagefilme, Werbefilme. Jetzt haben wir diese neue Dimension, wie du es genannt hast, Marcel. Das ist ja eine Perspektive, wie du eingangs sagtest, die dich auch neugierig gemacht hat, nutzt sich das nicht dann vielleicht doch relativ schnell ab, weil wir gerade so geflutet werden mit alles von oben?
Klar, das ist irgendwie so ein bisschen repetitiv und man sieht das so häufig, dass man da irgendwie auch tatsächlich buchstäblich drüber hinweg sieht. Aber ich glaube, für mich war es jetzt auch wichtig, weil ich zum Beispiel für die, jetzt um die nächste Arbeit zu bewerben, die ich dann gemacht habe, da ging es tatsächlich um diese Draufsicht, weil diese Drohne, die auch in der Kriegsführung diese Perspektive hat, Wir kennen alle diese Bilder, die so ein bisschen so leicht verschoben, irgendwie diese schwarz-weiß, relativ verwaschen, qualitativ nicht sonderlich hochwertig.
Wer vielleicht jüngst in dem Snowden-Film war, genau, hat genau solche Bilder gesehen.
Man soll da dieses vermeintlich gezielte Töten machen können. Und sonderlich gezielt kann das ja nicht passieren, wenn man so ein Bild vor sich hat. Genauso wie nicht, genau, das geht halt einfach nicht. Und ich habe für mich dann irgendwie dann gesehen, diese Bilder, die wir da irgendwie da haben, von dieses, diese Textur von diesen Maps, wenn man sie zum Beispiel Somalia angucken oder wenn wir sagen Jemen. Wir versuchen diese Orte, wo Drohnenangriffe passieren, nachzuvollziehen, persönlich. Wenn wir jetzt sagen, ich gehe jetzt auf Google oder Bing oder wo auch immer wir jetzt alle hingehen oder here we go und tippen das dann irgendwie ein und versuchen so nah wie möglich daran zu zoomen. Was sehen wir da eigentlich? Was man da meistens sieht, ist irgendwie so eine teppichartige Textur. Irgendetwas ist irgendwie so, man sieht Farben, irgendwie Überläufe. Das ist oftmals sieht man sogar Verläufe, die übereinander liegen, weil die Karten so alt sind. Das heißt, das, was da kartografiert wurde von diesen Gebieten, wo wir diese ganzen Angriffe machen.
Aber das sind doch wahrscheinlich Satellitenaufnahmen.
Das sind Satellitenaufnahmen, oder? Von denen rede ich genau. Jetzt nicht die, das Militär hat wahrscheinlich ganz andere Aufnahmen. Und wenn wir aber dann bei uns angucken, können wir bis vor die Haustür treten und sagen, wir zoomen da jetzt so lange ran, bis wir tatsächlich die Straßen entlang laufen können. In Berlin zumindest gibt es ja kaum eine Ecke, wo man das irgendwie nicht machen kann. Und das fand ich irgendwie interessant auch, dieser Schnitt von wo wir uns eigentlich befinden, wie empfindlich wir selbst auch eigentlich sein müssten, wenn wir dieses Kartenmaterial haben. Bis vor die Haustür können wir treten. Und ich habe dann Postkarten gemacht daraus und habe Freunden eine Postkarte geschickt mit vorne eine Abbildung von ihrer eigenen Haustür, an die diese Postkarte geschickt habe, damit der Postbote quasi auch gezielt das einwerfen kann. Und habe dann darüber quasi einen Ausschnitt gemacht von einem Ort, wo ein Drohnenangriff passiert ist. Man sieht dann tatsächlich ziemlich schöne, relativ schöne Collagen eigentlich passieren da, weil das tatsächlich eigentlich ganz krass anzusehen ist und sehr evident ist, was da für ein Unterschied da irgendwie ist. Und dann diese Arbeit hieß dann auch Wish You Were Here, also wünschte, du wärst hier. Und die Frage ist natürlich, wer sich das jetzt wünscht. Also ist das jetzt die Person, die da oben lebt und wünscht, da zu leben oder umgekehrt. Und deswegen ist für mich diese Draufsicht, diese Perspektive da drüber, ist wahnsinnig interessant. Auch diese Perspektive der Drohne, die auch diese Ligne davor nennt man das ja, ne? Diese Linie der Hoffnung oder dieses der perfekte Blick, the perfect gaze, irgendwie auf etwas drauf zu gucken von oben. Und das ist natürlich für sowas wie Kriegsführung noch wahnsinnig spannend und noch überhaupt total unausgereift noch. Also wenn man sich diese Aufnahmen ansieht, da muss noch ganz schön viel gemacht werden. Da ist jeder ARD-Spielfilm besser.
Aber ist das so? Also gibt es da nicht mutmaßlich, wenn es zum Einsatz kommt, Marcel, wesentlich hochauflösendere Top-Aufnahmen? Oder ist das immer dieses irgendwie, ist so ein bisschen gelblich, ist ein bisschen grau, ist ein bisschen grün?
Ja, ich würde schon sagen, wir sehen nicht alles, was machbar ist. Also wir sind so ein bisschen gewöhnt, diese Bilder aus dem ersten Irakkrieg, aus dem zweiten Irakkrieg, also Anfang der 90er oder dann jetzt eben diese runterskalierten Bilder von Drohnenangriffen eben in Jemen, Somalia, Pakistan und so weiter. Das ist natürlich nicht das, was auf den Monitoren flimmert in den Kontrollzentren. Da sieht man schon schärfere Bilder. Aber ich finde es interessant, was Cash eben gerade gesagt hat, sozusagen dieser Vergleich aus Satellitenbild und Drohnenbild. Denn da ist ja wirklich ein Unterschied. Denn der Unterschied ist, der Satellit fliegt da einmal in der Woche drüber und macht günstigsten Fall, wenn gutes Wetter ist, eben einmal in der Woche so ein Bild, vielleicht auch zweimal in der Woche. Aber die Drohne ist eben für einen Tag oder für zwei Tage jederzeit da und sozusagen kann die ganzen Veränderungen beobachten. Und die Schlussfolgerung der Militärs daraus ist jetzt, wenn ich die ganze Zeit da bin, dann verstehe ich viel besser, was da passiert. Und ich kann also zum Beispiel jemanden viel genauer töten. Also ich kann viel genauer gucken, ob ich den ich töten will, ob das auch wirklich der ist und wann ich den am besten treffe.
Da muss ich noch mal kurz eine Fußnote reinschieben und nachfragen. Vorhin hast du ja gesagt, 20 Minuten kann so ein Ding in der Luft bleiben. Wieso können die denn rund um die Uhr und Tag und Nacht?
Ja, weil das natürlich keine Quadrocopter sind, die elektrisch betrieben sind.
Sondern
das
diese Riesendinger, die aussehen wie Segelflugzeuge ohne Cockpit.
Und genau das sind sie. Das sind, also wie ein Kollege aus der Industrie mal sagte, große Lastensegler. Also wirklich sehr, sehr große Tragflächen, die relativ langsam fliegen, die relativ leicht sind und auch nicht viel Gewicht mit sich tragen. Ein paar Kameras, ein bisschen Funkausrüstung natürlich und eben eine Bewaffnung im Zweifelsfall. Aber die können dann eben einen Tag...
In welcher Höhe bin ich dann oder sind die Dinger? Würde ich die von unten sehen?
Schwer. Also unter bestimmten günstigen optischen Bedingungen sieht man sie. Also gegen die Sonne zum Beispiel sieht man sie nicht. Man kann sie hören, aber auch nicht immer. Also es gibt so ein latentes Gefühl von, da ist was in der Luft. Aber man kann es nicht so klar erkennen wie jetzt zum Beispiel ein Linienflugzeug, das da über den blauen Berliner Himmel seinen Kondensstreifen zieht. Also es ist schon, sie sind eben doch ein bisschen kleiner als so ein Airbus A319 oder so. Aber sie ermöglichen eben diesen Blick wirklich auf das Leben der Menschen. Ja, es ist eben nicht das Satellitenbild Montagmorgen 9.15 Uhr und dann eine Woche nichts, sondern eben es ist der ganze Montag und es ist der ganze Dienstag. Und dann kommt möglicherweise eine zweite Drohne, die die erste ablöst und die kontinuierliche Beobachtung geht weiter. Und die Schlussfolgerung daraus ist jetzt, je länger wir und je genauer wir beobachten können, umso mehr wissen wir. Und da ist genau ein bisschen das Problem dabei.
Warte, noch mal ganz kurz zur Begriffsklärung. Wie ist dann in dem Fall das Programm, das diese Bilder ausliest, oder der Mensch am anderen Ende der Welt, der diese Bilder deutet?
Ja, das war ungenau. Also das ist natürlich im Moment der Operator, der Bediener und sein Analyst und so weiter. Ein Teil dieser Bilder wird schon automatisch ausgewertet, weil die modernen Drohnen eben nicht eine Kamera haben, sondern 5 oder 10 Kameras sind unterschiedlichen Spektralbereichen und das gibt so viel Informationen, dass das ein Mensch alleine in Echtzeit gar nicht mehr auswerten kann. Also da kommt der Computer schon mit ins Spiel. Ja, aber das Problem ist, je mehr Kameras man hat, je länger man beobachtet und so weiter, umso mehr Informationen sammelt man. Das heißt aber nicht, dass man mehr oder besser weiß. Und das ist genau das Problem. Das hat nichts mit Drohnen zu tun, sondern es ist immer, wenn man Sensoren hat, wenn man mit digitalen Sensoren Daten sammelt. Mehr Informationen heißt nicht besseres Wissen. Aber die Militärs leiten genau das daraus ab.
Was wäre denn besseres Wissen? Da müsste man ja erstmal die Gegenprobe machen.
Ja, besseres Wissen ist eben zu verstehen, um wen geht es da? Wen habe ich da im Blick?
Naja, was? Aber wenn ich weiß, also der steht jeden Morgen um 7 auf und geht erstmal joggen und zum Frühstück isst er am liebsten das Müsli mit den Cranberries und der hat irgendwie 3 Kinder und nicht 5, dann weiß ich ja schon irgendwie eine Menge.
Ja, aber weiß ich deswegen das, was ich wissen muss, um ihn zum Beispiel zu einem potenziellen Ziel zu erklären? Weiß ich aus seiner Bewegungsroute, ob jemand ein Terrorist ist oder Verbindungen zu Terroristen hat, nur weil er sich in bestimmten Bereichen aufhält, in denen sich zufälligerweise auch andere oder auch nicht zufälligerweise andere aufhalten, von denen ich annehmen muss, dass es Terroristen sind? Also man hat immer das Gefühl, dass wenn ich jemanden die ganze Zeit beobachte, dass ich quasi in seinen Kopf oder in ihren Kopf reinschauen kann. Dass dann sozusagen viel klarer wird, was der will oder was sie will. Aber das ist ein Trugschluss. Also man weiß zwar mehr über jemanden, aber man weiß immer noch nicht, dass, worauf es eigentlich ankommt, ist das zum Beispiel ein Terrorist. Weil dazu müsste man ja in den Kopf reinschauen.
Na, aber da würde ich ja ganz naiv hoffen, dass das zuvor ermittelt wurde. Du hast ja eingangs angesprochen, polizeiliche Ermittlungsarbeit spielt ja auch eine Rolle.
Genau, und die findet eben in den Kriegsgebieten, in diesen Krisengebieten, wo die gezielten Tötungen stattfinden, eben nicht statt. Das ist das Problem, weil es da zum Teil keine Polizei gibt, weil es da keinen Rechtsstaat gibt, kein Justizsystem, weil oft sozusagen die Staaten gar nicht als Staaten existieren. Also Somalia ist zwar ein Staat, aber hat quasi keinerlei staatliche Funktionen. Das ist eben genau das Problem. Deswegen sind ja diese gezielten Tötungen in diesen Ländern so besonders attraktiv, weil es eben keine rechtsstaatlichen, keine polizeilichen Mittel gibt. Aber dürfen Sie das dann ersetzen? Dürfen wir trotzdem jemanden töten, ohne ihm vorher ein rechtsstaatliches Verfahren gemacht zu haben?
Fragt sich und uns Marcel Dico, der die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik leitet und ruft damit einen anderen Diskutanten auf den Plan. Denn wir haben im digitalen Salon jetzt seit ein paar Ausgaben immer einen freien Stuhl auf dem Podium. Also wer mag, setzt sich zu uns und diskutiert mit. In diesem Fall war das Sebastian, der sich als freiberuflicher Social-Media-Berater vorgestellt hat. Ich hatte nämlich Marcells Frage, ob wir ohne Gerichtsprozess per Drohne töten dürfen, ans Publikum weitergereicht. Und Sebastian war der Einzige, der mit Ja votiert hat und hat das dann in der Diskussion erläutert.
Ich mag nicht so gern, wenn jegliche Zukunftstechnologie per se abgelehnt wird. Und es geht ja, wenn man jetzt so mal den Diabolo Advocati Diabolo spielen will, geht es ja schon darum, die Frage zu stellen, wenn es rechtsfreie Räume gibt, in denen, wie ja gerade gesagt wurde, keine Polizei und keine Überwachung und kein Rechtsstaat existiert und aus diesen Regionen sich aber sozusagen lebensgefährliche Bedrohungen gigantischen Ausmaßes entwickeln, sprich, das geht ja nicht nur um 9/11, sondern auch noch um atomare oder sonstige Stoffe, die sozusagen verbreitet werden können, gibt es dann nicht schon auch die Möglichkeit, auf Basis guten Geheimdienstwissens sozusagen gezielte Tötungen zu legitimieren? Ich würde das so pauschal nicht ablehnen. Ich habe ein massives Problem eigentlich damit, aber wenn mir das jemand sagt, dann würde ich so sagen, also grundsätzlich würde ich es nicht ablehnen. Ich würde schon mal fragen, funktioniert das denn auch? Ne? Das ist die Realität, ist glaube ich das Problem, dass es zu viele falsche Treffer gibt, in Anführungszeichen. Also Leute, die getroffen werden, die zivile Opfer sind. Ne? Das ist dann schon, wo ich da übereinstimme und es sozusagen kritisch sehe, aber per se würde ich es nicht sagen.
Das Problem ist ja, dass die man dann trifft, nachher leider nicht mehr sagen können, ob sie die richtigen oder die falschen waren. Vor Gericht können sie sich immerhin verteidigen. Es gibt ja völkerrechtliche konforme, legitime Tötungen. Also zum Beispiel, wenn es in einem Kriegseinsatz ist, wenn es ein bewaffneter Konflikt ist und der Gegenüber ein regulärer Kombattant ist, also ein Kriegsteilnehmer, dann darf ich den natürlich töten. Das ist sozusagen die Ausnahme des Gewaltverbotes. Aber das Problem ist ja, dass der Terrorismus eben genau in diesem Graubereich stattfindet und ja von sich selbst behauptet, sozusagen, sie seien in einem Krieg und wir uns fragen müssen, ob wir uns auf diesen Krieg der Terroristen einlassen müssen, ja, oder einlassen sollten.
Vielleicht unterstreiche ich das nochmal gerade mit ein paar Zahlen. Im Juli hat das Weiße Haus zum ersten Mal Zahlen veröffentlicht zu zivilen Opfern. Und zwar geht es um den Zeitraum 2009 bis 2015. Da gab es, sagen Sie, 473 Drohnenangriffe in Pakistan, Libyen, Somalia und im Jemen. Also Afghanistan, Syrien und Irak wissen wir gar nicht. Und da sind an terroristischen Kämpfern zwischen 2370 und 2580 getötet worden. Also selbst bei den Angaben ja eine gewisse Bandbreite, weil man es einfach nicht mehr rekonstruieren kann. Und 64 bis 116 Zivilisten. Die Zahlen werden aber bezweifelt und Kritiker sagen, nee, das müssen weit über 800 getötete Zivilisten gewesen sein. Und die Frage ist halt, ja, tatsächlich, selbst wenn man den einen richtigen ausgemacht hat, der aber nur hinten im Fond sitzt, im Taxi des pakistanischen Taxifahrers, wird er abgewägt. Ich erwarte jetzt nicht, dass du eine Antwort drauf hast, aber vielleicht versuchst du dich mal ranzurobben.
Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft werfen, und zwar auch mit dem Verweis auf diese ARD-Dokumentation von der Waffe zu Überwachung. Da zeigen sie die Technologie der Drohnenentwicklung sozusagen von, keine Ahnung, späten 20. bis heute. Und eine sehr spannende Drohne fand ich dabei, das ist so eine Art Superdrohne, die Amerikaner gerade entwickeln, amerikanische Militärs, die in dieser Dokumentation so ein bisschen mal so die Türen öffnen und die Zukunft zeigen. Und diese Drohne hat halt eine Kamera, die irgendwie aus 2000 Einzelkameras besteht und so eine Art super Digitalbild erstellt, von oben. Sie haben das so gezeigt, dass sie über einer amerikanischen Stadt oder über einer Stadt, ich weiß gar nicht, ob es eine amerikanische war, schweben lassen. Und sie konnten in jedem Sektor der Stadt gleichzeitig ranzoomen bis quasi zur Haustürklinke. Also sozusagen so wahnsinnig überwacht. Also sie mussten nicht mehr selektiv einen bestimmten Bereich aussuchen, wo die Kamera quasi hinschwenkt und dann überwacht, sondern sie hatten ein 360.000-Grad-Bild Totalüberwachung. Mhm. So. Und das ist, finde ich, die Frage, die wir jetzt, die ich spannender finde, als sozusagen, ja, töten wir oder töten wir nicht sozusagen, sondern die Frage ist halt, wir kommen in ein Zeitalter, wo wir sozusagen Internet und Technologien entwickeln werden, die die totale Überwachung ermöglichen und damit ja auch die totale Sicherheit, also eine Positivvision. Da finde ich halt auch, dass es nicht sofort das abgelehnt werden sollte. Ja, ich finde es, was wäre denn, wenn wir eine Videokamera von diesem Technologie über Berlin hätten und wir würden das der Berliner Polizei zur Verfügung stellen und wir würden so eine Totalüberwachung von Berlin haben, bis eben jeden Winkel, der ausgeleuchtet ist. So, ne? Und ich weiß, hier im Saal gerade großes Raunen, so, oh Gottes Willen, was ist das denn? Es geht um Echtzeit-Totalüberwachung einer totalen
Ausmaße. Aber dann müssten ja alle, die da überwacht werden, müssten ja auf der anderen Seite der Monitore sitzen, um auszuwerten, was da passiert.
Genau, das ist noch das Problem, das kannst du mit Software machen nachher, dass du sozusagen auffälliges Verhalten analysierst.
Okay, Cashrau ist total begeistert und möchte darauf einsteigen.
Ich will nur die Diskussion ein bisschen auffrischen.
Ja, ich glaube, es klappt.
Ja, auffrischen ist gut, aber das ist ja idiotisch. Weil
nein.
Weil das Problem ist ja dabei, dass du tatsächlich Leute unter so einen Generalverdacht stellst. Das ist es immer. Wenn du ein Gebiet scannst, ist erstmal Generalverdacht. Da sind unter diesen Leuten, die sich da befinden, ohne dass ich eine Vorahnung davon habe. Das ist wie, als würde ich jedes Auto irgendwie anhalten und sagen, ich glaube, du hast da irgendwas drin, durchsuche ich dein Auto. Das würden wir auch, jeder Festivalgänger wird es bestätigen, findet das nicht gut, wenn die Polizei das macht und Leute irgendwie aufhält und irgendwie danach fragt. Und das ist das quasi nochmal auf 100 gezogen. Also, dass du quasi einen Generalverdacht hast, erstmal wird es überall gescannt, dann sagst du noch diese gruselige Vorstellung davon, dass eine Totalüberwachung nicht nur bedeutet, dass man nicht mehr selektiv überwachen kann, was ja vielleicht noch etwas ist, was regulatorisch oder legitimatorisch irgendwie tatsächlich funktionieren könnte, nämlich dass du eine Gerichtsbestätigung bekommst, dass du eine bestimmte Überwachung vollziehen darfst. Das wird ja auch heute gemacht. Muss der Richter quasi bestätigen, dass du das darfst, und dann darfst du zu einem bestimmten Zeitraum das kontrollieren. Das hat irgendwie für mich tatsächlich in seiner Prozessorientierung Sinn. Das ist irgendwie polizeilich und rechtsstaatmäßig wirksam und funktioniert. Und ich finde auch nicht, dass wir gerade in so einer Notsituation sind, dass wir überhaupt so eine Technologie irgendwie brauchen, dass wenn wir etwas tun könnten, müssen wir es ja nicht machen. Ich finde das einfach.
Ich würde da total gern widersprechen, wenn
klar. Aber was wäre denn deine Definition von Privatsphäre? Alle juristischen Implikationen mal ausgelassen?
Also ich glaube nicht mehr an Privatsphäre. Meiner Meinung nach ist Privatsphäre eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, in dem wir in Städte gezogen sind und das Gefühl plötzlich bekommen hatten, also der Mensch lebt in Dörfern und in Kleinstgemeinschaften, in Familien und so weiter. Und Privatsphäre ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, die ganz nett war, aber ich glaube, die sich nicht erhalten lässt im Zeitalter der Technologie, sondern dass die Realität ist, da Jerry lässt grüßen und alle anderen, die gerade Millionen von Datensätzen verloren haben, dass die Menschen sich daran gewöhnen werden müssen, dass sie alles, was sie tun,
ganz kurz, da möchte ich einhaken, wenn du sagst müssen, dann ist dahinter ein Zwang. Wo kommt der her?
Der kommt durch die Technologie.
Einfach durch die Macht des Faktischen. Die Technik ist da.
Die Technik ist da, und ich meine, wer hätte vor 100 Jahren sich vorstellen können, dass wir mit Polizeifahrzeugen durch die Stadt patrouillieren, und da hätte man doch gesagt, das ist ja total Überwachung. Und heute sage ich, okay, in 20 Jahren werden wir Kameras haben, die jeden Winkel der Stadt ausleuchten können, durch die Luft, und das automatisch tun, und das ist die beste Polizeipräventionstechnologie, die wir haben werden, und es wird Sicherheitspolitiker geben, die das tun wollen. Und ich weiß noch nicht, ob ich sozusagen pauschal das verurteilen würde. Ich finde mehr so, die Frage ist sozusagen, ne, welches Verhalten des Menschen verurteilen wir, und nicht so sehr, welche Technologie setzen wir ein, um es zu überwachen. Also ich finde schon, dass es auch positiver ist.
Ich denke, da würdest du widersprechen, denn wir haben euch im Vorfeld Fragen rumgeschickt und euch gebeten zu vervollständigen. Du hast übrigens nicht geantwortet, Cashraum, bei der Gelegenheit gleich mal sagen. Lydia hat geantwortet. Du hast ungefähr so definiert, im Zeitalter der Drohne und zum Thema Privatsphäre gelten genau dieselben Standards wie in dem Zeitalter vor der Drohne. Sebastian sagte gerade, das ist ja sowas von 20. Jahrhundert.
Ja, das mag sein, aber ich denke, man muss das schon trennen. Das eine ist eine Technologie, die natürlich auch neue Möglichkeiten bietet. Das muss man im Auge behalten. Aber das hat doch nichts mit der Diskussion zu tun, welche Persönlichkeitsrechte ich habe. Die sind doch nicht technologieabhängig. Da würde ich widersprechen.
Marc? Ich glaube, dass sozusagen sich unsere Kultur immer sehr stark an technologische Entwicklungen anpasst. Und ich meine, vor 10 Jahren wäre es obszön oder 15 Jahren wäre es obszön gewesen, wenn ich dir erzählt hätte, dass ich eine Partnerin finde, mit Hilfe einer Technologie, die ich in meiner Hand habe und ein Mini-Display hat. Ja? Und dann willst du deine Freundin über eine Technologie suchen? Und ich sage dir, heutzutage, dass alle Tinder verwenden. Ja? Wie viele Probleme haben wir als Kultur zu akzeptieren, dass Homosexualität existiert? Obwohl es seit 2000 Jahren existiert, aber plötzlich innerhalb von 20 Jahren haben wir uns umgewöhnt, wie wir neue Sexualpartner finden, und machen das heute über eine Technologie. Das ist ein kultureller Wandel, der sozusagen faszinierend ist. Den hätte so wahrscheinlich niemand vorhergesagt, obwohl wir ja gerade bei Sexualität wahnsinnig eine sensible Gesellschaft sind und wir wahnsinnig langsam uns anpassen.
Okay, dann Sex und Privatsphäre ist natürlich auch ein schönes Schlachtfeld. Wo hört denn dann die, die Kamera auf zu filmen? Beim Gucken, wer bei dir zur Tür reingeht und rauskommt, oder auch wer sich drinnen auszieht und dann was mit dir macht?
Also wie gesagt, wenn wir in die Zukunft gucken wollen, stelle ich schon die Frage sozusagen, gibt es da, also wie viele Chips werden wir in der Zukunft im Körper tragen? Werden die sich sozusagen vorher abgleichen, bevor wir Sexualität austauschen? Das sind ja schon spannende Fragen.
Wenn wir ich glaube, wir buchen dich mal für die nächsten 6 digitalen Salons.
So, erstmal sozusagen, also erstmal kommt Technologie, dann muss ich erstmal gucken, was kann die alles? Und dann muss ich schauen, was wird die Gesellschaft akzeptieren? Und ich glaube tendenziell eher, dass sich die Kultur eher anpasst an die Technologie, als dass sozusagen unsere kümmerliche Vorstellungskraft, die wir nun mal haben als Menschen, also nicht meine, ich werfe das niemandem vor, sondern sozusagen wir glauben immer sozusagen, dass wir Ethik, dass sich die im leeren Raum befindet und dass sich Ethik immer gleich wäre. Aber Ethik passt sich halt an den tatsächlichen realen Gegebenheiten. Ne?
Ethik würde ja postulieren, dass sie das nicht tut, sondern dass sie über
das
tagtägliche Befindlichkeiten hinweg sieht, sondern sowas wie ein absolutes Recht oder so darstellt.
Das wäre schön, und dann muss man mal Frauen in Saudi-Arabien fragen, wie das da aussieht. Also wenn Ethik sozusagen universell wäre, müsste sie ja global einzigartig sein. Dass sie aber unterschiedlich ist, deutet darauf hin, dass sie abhängig ist von äußeren Bedingungen. Ergo werden sich faktisch wahrscheinlich unsere Lebensverhältnisse in der Zukunft anpassen an die sonstigen faktischen Veränderungen um uns herum. Ergo die Technologie, die uns vorantreibt. Ich finde es immer spannend, auch darüber zu diskutieren, und das sollte man auch dafür. Sind ja eure Veranstaltungen super toll, aber ich glaube, dass man sich schon ein bisschen öffnen muss und sagen muss, wir gucken erstmal, was die Technologie kann, und ich würde es super gerne, und deswegen bin ich auch nach vorne gekommen, auch über die positiven Seiten sprechen, weil ich finde es schon cool, wenn wir Kriminalität bekämpfen könnten mit Hilfe von Drohnen, oder wenn wir diesen ganzen Lieferverkehr in Berlin loswerden könnten, wenn wir Drohnen durch die Auslieferung machen. Ja? Also, und zwar nicht nur Flugdrohnen, die finde ich ein bisschen komisch, sondern Fahrzeugdrohnen, die durch die Städte fahren.
Okay, du hast wirklich einen Instrumentenkoffer voller Ideen dabei. Ich frage mich, gibt es hier Leute, die sagen, ja, geil, da bin ich dabei, oder scheiße, nein, dann ziehe ich ganz schnell weg.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Das Ansinnen, doch statt der Risiken und Nebenwirkungen die Chancen zu betonen, das hat ein anderer Zuschauer und Gast gerne aufgegriffen, Frank Wernicke. Frank hat eine Agentur, ist dann aber irgendwann eher so als Fan auf die Welt der Drohnen gestoßen und hat einen Club gegründet, die Drone Masters. Und er hat Folgendes gesagt.
Das ist eine sehr wichtige Diskussion. Es geht um Bildwelten, es geht auch irgendwie über Überwachung. Aber was mich angetrieben hat damals, ich habe im letzten Jahrtausend meine ersten digitalen Erfahrungen gesammelt, so New Economy, das kennen die meisten nicht mehr, da habe ich mein Berufsleben angefangen. Bin sehr technologieaffin und bin letztes Jahr über so kleine Dinger hier gestolpert. Das, was man hier sieht, ist eine sogenannte Racing Drone, die ist auch zu begeistern. Die funktioniert auch über eine Kamera. Dieses Gerät hier ist in der Lage, so in 1 bis 2 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen und dann bis zu 180 km/h schnell zu werden. Das ist ganz nett, wenn man dazu eine Brille trägt und das Ganze steuert. Das ist ein gigantischer sportlicher Hype. Wir haben im letzten Jahr gedacht,
sportlich?
Oh toll, sportlich. Es geht darum,
inwiefern?
Tatsächlich Rennen miteinander zu fliegen.
Also so wie ein Computerspiel sportlich ist.
Wie ein Computerspiel. Ich habe das gesehen in einem Video aus Neuseeland letztes Jahr auf Facebook und habe gedacht, cool, ich habe 3 Kinder, raus auf die Wiese, weg von der Playstation, endlich mal wieder was in der Natur tun. Vielleicht mit einer Brille, aber frische Luft. Das fand ich total cool und es ist so ein bisschen nerdig, das ist super. Das, was wir hier sehen, ist das, worüber wir hier oft reden. Das Gerät hat ein Abfluggewicht von bis zu 12 Kilo, kann bis zu 5 Kilo heben. Wozu nimmt man das zum Beispiel für Strahlenmessungen in Fukushima oder Ähnliches? Man fliegt in Gebiete mit einer hohen, teuren Sensorik, wo Menschen schweren Zugang haben. Was wir machen, wir haben im letzten Jahr spaßig begonnen. Wir haben jetzt einen Summit veranstaltet auf der CeBIT, da haben wir 100.000 Besucher. Das ist so eine gewisse
Dimension.
Okay,
so viel jetzt zur Werbeeinblendung. Wir sind in etwa
was
im Bilde. Dein Anliegen ist?
Mein Anliegen ist, dass wir ein bisschen die Augen öffnen für die Möglichkeit, die Technologie zu gestalten aus Europa heraus. Das ist mein eigentlicher Antrieb dabei. Wir reden alle so viel über Digitalisierung. Wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre und mir meine Netzanbindung angucke, dann kriege ich jedes Mal irgendwie das große Brechen, weil das ist ganz weit weg von Digitalisierung. Was wir gerade erleben, ist, dass eine Technologie sich Bahn bricht international. Da erlebt man gerade wirklich so einen Tipping Point, wo es den Punkt erreicht hat, dass durch Digitalisierung solche Geräte ganz schnell global entwickelt werden können, die Entwicklungsstufen ganz rasend schnell sind und langsam die große Industrie erkennt, was das eigentlich nach sich zieht. Geht weniger um Überwachung, geht durchaus um Themen wie Transport. Es geht sowas über Bluttransport. Es gibt Krankenhäuser in Frankfurt, die das Problem haben, dass sie in der Rush-Hour von einer Blutbank an den OP-Tisch eine halbe Stunde brauchen mit dem Krankenwagen. Ein Krankenwagen fällt dann eine halbe Stunde aus, der kann keine Leute
mehr retten. Das leuchtet mir alles total ein, am meisten natürlich noch, wenn es gar keine Straßen gibt, also wenn die Gebiete nicht wegbar sind und man von A nach B was nötigt, eine Blutkonserve, ein Medikament zu transportieren hat. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du das dann hochrechnest und alle, die unten im Stau stehen und die Faxen dicke haben, ihre Drohnen hochschicken, dann hast du ja den Stau in der Luft, oder sehe ich es falsch? Also rechts vor links, Ampeln, was gilt da?
Das Spannende ist auch gerade, dass über unseren Köpfen der sogenannte Luftraum G ist. Der ist relativ unkontrolliert. Das ist die Zone der Flugsicherung, der bislang dazu da war, dass Flugzeuge gelandet sind und gestartet. Und sonst ist das ein völlig deregulierter Raum. Da gibt es keine Regel. Die Leute sind auf Sicht geflogen. Mit ein paar Helikoptern, ein paar Segelflugzeugen haben sich zugewunken. Das war nicht reguliert. Und plötzlich ist da so ein Goldrausch im Schwang, dass sie sagen, da kann was passieren. Das sind 1000 Meter Höhe. Wir haben jetzt vor kurzem einen Drohnenmarathon hier gemacht in Berlin mit solchen Coptersystemen. Die mussten dann mal lernen, auf engerem Raum irgendwie 40 Kilometer im Kreis rumfliegen. Die haben das teilweise mit einer Batterieladung hinbekommen, ohne das zu wechseln, alles Mögliche. Und dann muss man einfach drüber nachdenken, wie man das regulieren kann. Ich hatte eine interessante Zahl. Wir haben 10.000 Flugbewegungen, zivile Luftfahrt heutzutage in Deutschland, Flugzeuge pro Tag. Das wird über die ganzen Towers gesteuert. Wir haben aktuell laut deutscher Flugsicherung 400.000 Drohnen. Ich halte die Zahl für gewagt, aber das nehmen wir sie mal hin. 400.000 Drohnen, die sollen zentral gesteuert werden. Das ist eine völlig alberne Vorstellung.
Was gibt es denn für Ideen zu regulieren, Lydia? Ich weiß, dass du ja an der Front auch arbeitest.
Ja, genau. Ich bin ja auch im Bundesverband für unbemannte Systeme und das ist auch eine Aufgabe, die sich der Verband natürlich nimmt. Das ist vernünftige Regularien für alle Marktteilnehmer in diesem Bereich gibt.
Weil was das ist ein vernünftiges Regularium?
Na, dass klare Spielregeln für die einzelnen Einsatzbereiche definiert werden. Das sind eben die zivilen Einsatzfelder, wenn man mal privat mit der Drohne eben losfliegen möchte, um ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Da muss es ganz andere Spielregeln geben, als wenn man gewerblich oder im professionellen Umfeld Drohnen einsetzt. Wenn das Thema Logistik und Transport kommt, dann liegt das auf der Hand, dass das nicht funktionieren kann, dass alle wild durch die Luft fliegen, sondern dass es da irgendeine Systematik für geben muss.
Und damit da ist eins geholfen. Oder ist das alles noch so im Stande der Fragestellung?
Es gibt viele Gespräche, es gibt Gremien, es wird da sehr viel entwickelt, aber es ist eben auch unheimlich viel Gestaltungsspielraum. Und da würde ich Frank völlig recht geben, das ist eine Zeit, wo man diesen Gestaltungsspielraum auch.
Also nehmen wir mal eins konkret her, Registrierungspflicht wird verlangt, gibt es glaube ich auch schon in den USA, also dass so eine Art Autokennzeichen drangeschraubt wird, wenn das Ding irgendwo runterkracht oder mir vor die Nase kommt, wo ich es nicht haben will, dann kann ich den Halter ermitteln durch diese Kennzeichnung. Ist das was, was ihr sinnvoll findet?
Wir sind jetzt eine GmbH, von daher kann ich viel sinnvoll finden. Es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man eine Halterrückverfolgung hat. Das, was gerade momentan diskutiert wird, ist, dass man seinen Namen draufschreibt. Das ist natürlich ein Fälschungspotenzial, aber es geht um eine es geht eine reine Erziehung. Ich kaufe mir so ein Ding und wenn es runterkommt, muss ich irgendwie dafür verantwortbar sein. Das ist, ich kann auch ein Nummernschild fälschen. Der Grundgedanke datenschutztechnisch ist gar nicht so blöd, weil der heißt nämlich, wir wollen keine Datenbank anlegen. Das große Industrieinteresse geht dahin, jede einzelne Drohne trackbar zu machen. Und das ist das, wo die großen Unternehmen gerade das wirkliche Geschäft wittern. Das heißt, wenn ich jederzeit weiß, wo jede Drohne in welcher Clusterung unterwegs ist, sei es aus einer Telekommunikationsanbietersicht, sei es aus einem Suchmaschinenanbieter, wer auch immer, dann ist das eine unglaubliche Datenmacht, die ich habe. Ich habe die totale Kontrolle über Warenströme, ich habe völlig neue Logistikkonzepte, Peer-to-Peer und habe natürlich da, dass wir sagen, da muss man eine ganze Menge drüber nachdenken. Persönlich, wie gesagt, ich komme aus der digitalen Welt. Momentan gibt es viele Anläufe zu sagen, wir senken den Luftraum ab und versuchen jetzt das, was wir mit 10.000 Flugzeugen gemacht haben, mit Millionen von Drohnen hinzukriegen. Gibt es viele außer mir, die sagen, das ist schlichtweg nicht möglich. Wir müssen über andere Modelle nachdenken und da kommen dann so Fachbegriffe plötzlich auf, so Begrifflichkeiten wie Blockchain-Ansätze oder Ähnliches,
aber das Systeme schnell aushandeln. Aber um es nochmal kurz festzuhalten, Registrierung oder Zuordnungsfähigkeit in irgendeiner Weise, würdest du sagen, ja, ist okay?
Ja, auf jeden
und
Fall.
Und du?
Ja, würde ich auch auf jeden Fall vernünftig finden, das ist absolut nötig.
Und Keschrau, du verknotest dich und wiegst irgendwie das schwere Haupt.
Ich bin noch da beim Social Media Berater hängen geblieben. der Input war tatsächlich ganz gut. Weil ich dann auch gerade noch so drüber nachgedacht habe, wie, also was das eigentlich für uns bedeutet. Weil im Endeffekt machen wir, also Technologie fällt ja nicht irgendwie vom Himmel. Also,
ne, am Ende in dem Fall will man es morphen.
Ja. Es ist, auch die Drohne ist ein Pilotprojekt. Entschuldigung. Für mich war es irgendwie, weil am Ende sind auch da Menschen verantwortlich. Das sind wie Leute, die irgendwie Regierungen für etwas verantwortlich machen. Auch in die Regierung besteht aus Menschen. Das ist irgendwie nicht so ein Konstrukt, was irgendwie da ist und einfach so funktioniert. Und am Ende müssen wir natürlich darüber entscheiden, welche Dinge sind am Ende für uns nach diesem Common-Sense-Prinzip tatsächlich sinnvoll und was nicht. Dass irgendwie so Blut über Berge und über unwegsame Gebiete irgendwie geflogen wird, dass das Common-Sense irgendwie Sinn macht, sagt, ja klar, natürlich, wollen wir sofort, läuft. Dass wir aber dann aber irgendwie, dass zum Beispiel Flugzeuge viel Lärm machen, das ist auch klar. Aber wenn die über so ein Gebiet fliegen, wo jemand sagt, ich möchte aber nicht, dass so ein Flugzeug über mein Gebiet fliegt, weil es macht Lärm, dann tun sich irgendwie die Menschen zusammen und dann gibt es irgendwie so einen Lärmschutz. Also irgendjemand reguliert das dann schon und dann fliegt da eben kein Flugzeug mehr drüber, dann gibt es keinen Lärm. Also irgendwie schaffen es Leute,
ja, hier fehlen so ja noch komplett diese Institutionen.
Und ich glaube, das kommt noch. Es ist halt das Interessante an so einer Technologie ist tatsächlich, sie ist noch vergleichsweise neu, also für uns in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie entwickelt sich noch und wir finden Umgang damit. Und mit der Zeit werden wir auch da Regeln dafür finden, was okay ist und was nicht. Und ich glaube, diese eher schon dystopische Vorstellung von einer Welt, in der irgendwie eine Kamera in einem 24 Stunden 360.000 Grad Blick auf unser aller Leben hat, ist eine Dystopie, in der ich irgendwie nicht leben möchte. Und dann muss natürlich eine Zivilgesellschaft sagen, da haben wir keinen Bock drauf. Und da muss man sich halt eben gegen sowas wehren. Technologie muss, wir müssen ja nicht irgendwie so Sklaven der Technologie sein. Die sind immer noch Dinge, die wir basteln müssen erstmal. Und da muss man irgendwie tatsächlich was dagegen machen. Deswegen habe ich gerade irgendwie darüber nachgedacht, ob das tatsächlich, ist das tatsächlich eine Zukunftsvision? Also ist es etwas, was unvermeidlich ist? Oder ist es etwas, woran wir mitgestalten müssen? Und ich glaube, am Ende bedeutet das eben, dass wir tatsächlich alle, wie wir es auch gerade gemerkt haben, im Raum gab es ein Raunen, als diese Idee vorgeworfen wurde, weil das natürlich eine schlimme Idee ist. So, um das mal irgendwie zu sagen, es ist eine schreckliche Idee und das sollten wir auf jeden Fall nicht wollen. Tinder auf der anderen
sollten
Seite.
Sollten wir nicht wollen.
Tinder ist auf der einen Seite.
Ihr sollt das nicht wollen.
Tinder ist irgendwie seltsam, okay, keine Ahnung, ja, finde halt irgendwie meinen Partner woanders, aber wir würden nicht vor Gericht damit ziehen oder irgendwie Demonstrationen starten und sagen, wir wollen nicht, dass Leute nach links und rechts swipen und ihre Partner finden. Es ist mir im Endeffekt wirklich schnutzpiep egal, wie die das machen. Das ist für mich alles so Common-Sense-Annäherung davon, während andere Sachen total etwas sind, wo man einfach von sich stoßen muss.
Amen, möchte man da fast sagen, weil Keschrau Beros hier ja wie ein Preacher-Man spricht. Also geneigtes Publikum, wie sieht's aus? Diktiert die Technologie, was läuft, was möglich ist, wird auch gemacht? Das müssen wir alle miteinander aushandeln. Wir haben diese und andere Fragen noch etwas ausführlicher im digitalen Salon diskutiert. Wenn ihr das nachhören möchtet, dann ladet euch gerne den Podcast zu dieser Hörsaalausgabe. Den findet ihr Logo auf dradiowissen.de. Und falls ihr Lust habt, beim nächsten digitalen Salon dabei zu sein, der findet am 26. Oktober statt, an einem Mittwochabend ab 19 Uhr, in den Gemächern des HIIG in der Französischen Straße in Berlin-Mitte. Wir widmen uns dann dem Jugendschutz und dem Schutz der Pubertiere. Wenn ihr nicht live dabei sein könnt, dann gibt's uns auch im Stream auf hiig.de. So viel für heute aus dem Hörsaal. Macht's gut und habt noch einen schönen Abend.